Lasst mich, meine Brüder und Schwestern, ihr lieben Freunde und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, lasst mich das Zeugnis vollenden, das ich gestern Abend begonnen, heute Nachmittag weitergeführt habe und dessen Abschluss und Krönung ich jetzt bezeugen möchte. Wer und was und wie ist Jesus? Was bedeutet der Sohn Gottes für uns? Was ist er in Wahrheit und Wirklichkeit für unser Leben und für unser Sterben und für die vor uns liegenden Ewigkeiten? Dass das die wichtigste Frage ist unseres Lebens, die alle anderen Probleme weit überragt, brauche ich wohl nicht zu sagen. Wir haben bis jetzt eine siebenfache Antwort gegeben, die ich noch einmal kurz zusammenfasse, um dann noch drei Antworten anzuschließen und ein krönendes Schlusswort zu sagen. Wir haben zunächst nach der Aussage des Herrn, nach seinem siebenfachen Ich Bin, haben wir das dreimalige oder das dreifache Ich Bin der Weg, die Wahrheit und das Leben zuerst angeführt. Jesus, der Weg, der lebendige Weg, der neue Weg. Jesus, die Wahrheit, die Wesenhaftigkeit, das Wirkliche, das, was notwendig und was bestehend und ewig ist. Und Jesus, das Leben. Im Gegensatz zu dem Todeswesen, das die Erde beherrscht. Dann haben wir die vier Stücke gesehen, die in 1. Korinther 1, Vers 30 genannt werden. Und diese vier Stücke heißen: Christus ist uns gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und nun wollen wir noch drei Stücke hören. Wir wollen sie ins Herz fassen. Wir wollen in unserem praktischen Leben, in unserem Beten und Bibellesen und Zeugnis geben, in unserem Wandel, in unserem Freiwerden von Furcht und Sorge und Angst und Belastung, wollen wir die Wahrheit erproben. Christus ist unsere Hoffnung. Das ist das Achte, was ich sagen will. Und dann als Neuntes: Christus ist unser Friede. Und als Letztes: Christus ist unsere Herrlichkeit. Und wir sind seine Herrlichkeit. Das ist das unerhört Große, das unaussprechlich Beseligende, womit ich denn heute Abend schließen möchte. Zunächst also als achten Punkt: Christus, unsere Hoffnung. So wie das Wort Glaube und Liebe abgegriffen, abgedroschen sind, so ist auch das Wort Hoffnung entwertet. Hoffnung ist nicht ein vages, das heißt ein unbestimmtes Fürwahrhalten. Hoffnung ist nach der Schrift etwas ganz klar Bestimmtes und Umrissenes. Das Wort bedeutet eigentlich eine gewisse, zuversichtliche Erwartung. Eine Erwartung. Wenn ich sage, ich erwarte das und das Ereignis oder ich erwarte in die Zeit die Ankunft eines Freundes, und so weiter, so haben wir eher das Wesen biblischer Hoffnung begriffen. Hoffen heißt etwas ganz Bestimmtes, uns Zugesagtes, Versprochenes, Beschworenes, Garantiertes, nun erwarten. Es gibt ja außerhalb der biblischen Hoffnung keine wesenhafte Hoffnung. Was wir so haben, das ist Meinung und Gefühl und unbestimmte Sehnsucht und Wunsch, aber in der Schrift, da lesen wir, was Hoffnung ist. Elpis, das ist etwas großartig. Das ist etwas Gewaltiges. Hoffnung. Und dieses Wort Hoffnung ist immer nur verbunden mit Gutem. Also eine Hoffnung des Bösen. Oder umgekehrt, die Hoffnung des Bösen ist nie etwas Gutes. Und das Böse hat keine Hoffnung. Aber wir haben Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Und nun, wenn ich frage, was ist unsere Hoffnung, da werden die einen sagen, unsere Hoffnung ist, dass Christus uns bewahren wird bis zum Ende. Das steht auch geschrieben. Ich habe die Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk begonnen hat in mir, sie fortführen wird Er ist fortführend bis zum Ziel, bis zur Vollendung. Ganz gewiss. Bitte, Sie können hier Stühle haben mit Rücklehnen, brauchen sich nicht auf die Bretter zu setzen, wenn Sie, ist die Erwartung von etwas nur Gutem. Und wenn ich frage, was ist denn deine Hoffnung? Sagt der eine, meine Hoffnung ist, dass ich bewahrt werde. Ein anderer wird sagen, meine Hoffnung ist, dass Jesus bald wiederkommt. Und ein anderer wird bezeugen, Hoffnung ist die Erwartung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und so gibt es verschiedene Hoffnungssphären, Hoffnungskreise, die immer größer, immer gewaltiger werden, je nach dem Durchblick, den der Heilige Geist durch das Wort uns gibt in die Gedanken Gottes. Etwas Wunderbares. Hoffnung, eine gewisse Zuversicht, ein festes Erwarten, weil Gott es gesagt hat. Aber das ist noch nicht die letzte und tiefste Deutung. Unsere Hoffnung ist nicht eine Sache oder eine großartige Angelegenheit, die einmal in der Zukunft kommt. Hoffnung ist eine Person. Christus ist unsere Hoffnung. Unser Glaube heißt Christus. Und unsere Hoffnung heißt Christus. Und unsere Liebe heißt Christus. Ja, da wäre ja Christus alles. Jawohl, Christus alles und in allem. So sagt das Wort Gottes. Noch einmal, unsere Hoffnung. Wir sind aber Egoisten und reden nur von unserer Hoffnung. Ich möchte euch jetzt sagen, dass es eine Hoffnung der Himmelsmächte gibt, die uns überlagern. Und das ist eine Hoffnung der ganzen Schöpfung gibt, die überhaupt existiert. Von der Hoffnung der Himmelsmächte lesen wir zum Beispiel, dass wir uns ihrer rühmen im 5. Kapitel des Römerbriefs, Kapitel 2. Wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit hat mehrere wunderbare Bedeutungen, eine größer als die andere. Das wird ja heute Abend unser letzter Punkt sein. Christus unsere Herrlichkeit. Unter anderem bedeutet auch Herrlichkeit die Welt, die uns überlagert. Und zwar sowohl die ungefallenen Lichtsengel, die auch in der Bibel die Stratosphäre genannt werden, das heißt die Strategen, die Kämpfer, die Lichtkämpfer Gottes, als auch die gefallene Geisterwelt. Auch die werden Herrlichkeit genannt. Und die Schrift sagt uns, dass sogar Satan in seinem gefallenen Zustand Herrlichkeit genannt wird. Das steht im Judasbrief und im 2. Petrusbrief. Meine Lieben, das sind Dinge, die sind vielen unbekannt. Aber je mehr wir wachsen in der Erkenntnis, in dem Verständnis Gottes, umso mehr erschließen sich solche gewaltigen Dinge. Wir lesen zum Beispiel, der Michael, der Erzengel, wagte nicht, Herrlichkeiten zu lästern und wagte auch nicht, Satan zu lästern. Während andere die Herrlichkeiten lästern, wagte Michael das nicht, sondern sprach, der Herr schelte dich. Herrlichkeiten ist ein zusammenfassender Begriff für die Lichts- und Finsternis-Geisteswelt. Das geht aus der Schrift hervor. Das habe ich eben in wenigen Zusammenhängen euch wenigstens zu belegen versucht. Und nun gedacht, auch diese Welten des Lichtes und der Finsternis haben eine Hoffnung, eine Erwartung. Diese Erwartung ist nicht so fest und so klar und so leuchtend und so bestimmt wie unsere. Diese Hoffnung ist zum Teil abgeschwächt, nämlich für die, die unten sind in der Tiefe bis zum Gerücht. Die haben ein Gerücht gehört von der Weisheit Gottes. Und die Weisheit Gottes ist Christus. Das haben wir heute Nachmittag gesehen. Ein Gerücht gehört von der Weisheit. Meine Freunde, ein Gerücht, das ist eine sehr unbestimmte Hoffnung. Diejenigen unter uns, die in Gefangenschaft waren, in Kriegsgefangenschaft, die wissen, da gab es Gerüchte. Wir kommen da weg oder wir müssen nach Sibirien oder wir kommen nach Afrika als Zwangsarbeiter oder wir werden losgelassen, werden heimgeschickt und so weiter. Da entstanden fortwährend Gerüchte, Parolen nannte man sie. Und das sind Dinge, die dort unten die Totenwelten beschäftigen. Daran haben wir ein Interesse, sogar ein brennendes Interesse. Denn unsere Zukunftsdienste wie wir im letzten Punkt sehen werden, beziehen sich auf die Überwelten und die Totenreiche, während sich die Dienste Israels auf die Erde und die Völker beziehen. Das muss man einmal sehen. Das sind gewaltige Dinge. Noch einmal, Hoffnung ist Erwartung und auch die Fürstentümer und Gewalten in den Himmelsregionen, die haben eine Erwartung. Und dieser Erwartung rühmen wir uns. Wir rühmen uns über die Erwartung, die diese Mächte haben. Was haben die denn für eine Erwartung? Und wie kommen wir dazu, uns zu rühmen über ihre Erwartung? Wir könnten uns doch höchstens rühmen über unsere Erwartung, so wie die kleinen Buben auf der Straße. Morgen kommt mein Onkel Otto aus Amerika und er bringt mir so einen Stoß Dollarscheine mit. Klar, so kleine Buben, die rühmen sich ihre Erwartung. Ja. Aber, dass wir uns rühmen der Hoffnung der Herrlichkeit, oder dass wir gar uns der Hoffnung rühmen, die das Weltall hat, das ist für viele vielleicht ein unerhört neuer Gedanke. Und das will ich euch beweisen. Es steht geschrieben in Römer 8, Vers 19, dass die Schöpfung über uns, dass die in der Erwartung steht, dass wir enthüllt werden in Herrlichkeit. Aber ich will das vorlesen, damit wir den genauen Wortlaut uns einprägen können, ein Wort, das wir aus- und inwendig kennen sollten. Das lautet, das sehnsüchtige Harren, hier steckt das so als Sehnen drin, und Ausschau halten, Harren heißt Ausschau halten, das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Enthüllung der Söhne Gottes. Und das sind wir. Denn wir sind berufen nach Epheser 1, Vers 4 zur Sohnschaft, zur Sohneswürde. Und wir sind noch verhüllt. Wir sind in diesem Leib der Niedrigkeit, der Schwachheit, der Krankheit, des Elendes, der Sünde, des Todes. In diesem Leib, wo wir so viel sündigen können oder auch müssen oder auch sündigen. In diesem Leib, wo uns oft Elend ist, aus dem wir uns herauswünschen. Da sind wir noch verhüllt. Aber einmal werden wir enthüllt. Da fallen die Schleier und dann sind wir Christus gleich. Und auf diesen Augenblick, dass wir in der strahlenden Christusgleichheit hervortreten, wartet die ganze Schöpfung. Und dazu gehören auch die Doxa, die Lichts- und die Finsternis-Doxa. Das ist Hoffnung. Wir sind ihre Hoffnung. Und unsere Hoffnung heißt Christus. Die Hoffnung des Christus ist Gott der Vater. Und Gott ist der Gott der Hoffnung. Was sind das für große Dinge? Meine Freunde, alles Menschliche ist dagegen ein Rauch, ein Schatten, ein Geschwätz, ein Nichts. Die stolzesten Programme der Nationen sind ein Gewäsch gegenüber dem, was Gott uns verheißt, was Gott der Schöpfung, was Gott seinem Volk Israel und der Gemeinde und aller Kreatur verspricht. Das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung. Aber zusammengefasst ist unsere Hoffnung er selbst. Wer den Sohn hat, hat das höchste Hoffnungsgut, hat die strahlendste Hoffnungsgewissheit. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der versinkt in Nacht und Grauen und Hoffnungslosigkeit. Das sind Dinge. Das sind Dinge. Brüder, Schwestern, denkt einmal darüber nach. Ihr werdet aus dem Staunen und der Freude und der Anbetung nicht herauskommen. Wenigstens geht es mir so, seit Jahrzehnten, seit diese Dinge anfangen, sich mir zu enthüllen. Ich gehe weiter und sage neuntens, er ist unser Friede. Die meisten meinen Friede, das wäre so ein schwummeriges Gefühl in der Herzgegend, dass man sagt, ach, ich fühle mich so wohl, so wohl. Und das drückt jeder anders aus. Goethe hat das mal so ausgedrückt, Goethe. Mir ist so kannibalisch wohl, als wie 500 Säuen. Das ist ein Wort von Goethe. Das versteht er unter Friede. Er hat aber auch gesagt, ach, ich bin des Treibens müde. Was soll all der Schmerz, die Lust? Süßer Friede, komm, ach, komm in meine Brust. Das hat er auch gesagt. Er hat gemerkt, das mit den 500 Säuen, das ist noch nicht der wahre Friede. Ja, das hat ja nichts, wenn ihr auch mal was von Goethe hört. Dass ihr mal merkt, wie diese großen, bewunderten Geistesheroen, was sie im Grunde genommen... Naja, ich will den Satz nicht fertig machen. Meine Freunde, Friede ist nicht ein Gefühl in der Herzgegend. Friede ist nicht eine Empfindung, die uns auf Wolken und Rosen bittet. Friede ist eine Person. Er ist unser Friede. Wer den Herrn Jesus hat, der hat Friede. Und wenn er Schmerzen und Leiden hätte, aber er hat Frieden im Sohn. Und wer den Herrn Jesus nicht hat, der hat keinen Frieden. Und wenn ihm so wohl wäre, so kannibalisch wohl wie 500 Säulen, hat er doch keinen Frieden. Das müssen wir uns einmal hier klar sagen. Die Gläubigen wissen gar nicht, wie reich sie sind in Christo Jesu. Die wissen ja gar nicht, welche wesenhaften Güter sie haben und schauen auf ihre Gefühle und schauen auf ihre Empfindungen und auf ihre Nerven. Haben sie gut geschlafen, haben sie nicht so gut geschlafen, hat es geschmeckt und so weiter. Ach, das ist ja alles so nebensächlich. Das ist ja alles so nebensächlich. Das Entscheidende ist, hast du Jesus und sein Licht, dann bist du ein Mensch des Friedens, denn er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Es gibt zwei Worte für Frieden, eins im Alten, eins im Neuen Testament. Das erste Wort, wo sich auch die Juden grüßen, Shalom, wenn ich einen gläubigen Juden treffe, was öfter mal vorkommt, dann grüße ich den und sage ihm Shalom, das heißt Friede. Friede sei mit dir. Friede, das heißt so viel wie unversehrt sein, unantastbar sein, dass man seinen Weg gehen darf, ohne dass man zerrissen und zerstört und gequält wird. Unzerstört, unangetastet, unversehrt, das heißt Friede, ein wunderbares Wort. Und diesen Frieden haben wir, den haben wir. Jesus ist unser Frieden. Auch wenn wir innerlich müde und traurig sind, ist er unser Frieden. Er ist unser Frieden. Der Gott des Friedens. Das ist das alttestamentliche Wort, Shalom. Das neutestamentliche Wort ist wunderschön, das heißt Irene. Daher kommt das Wort Irene. Irene heißt eigentlich Frieda oder Friede. Und dieses Wort Irene heißt, man redet wieder miteinander. Das sind zwei, die haben Streit, gegenseitig verhasst aufeinander, bekämpfen sich und schmähen sich und verfolgen sich und tun sich weh, wo sie nur können, wie das ja oft vorkommt, in der Stadt und auf dem Land. Aber endlich kommen sie dazu, dass sie sich die Hand reichen, dass sie Frieden schließen, dass sie wieder reden, dass sie sich grüßen, dass sie freundlich zueinander sind, dass sie sich segnen, dass sie einander Gutes tun und nicht mehr einander Wehe tun. Und das ist Friede. Friede heißt, Gott redet mit mir durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist und durch die Brüder und Schwestern. Redet Gott mit mir und ich rede mit ihm. Ich darf ihm alles sagen. Ich brauche nichts mehr verkrampft und verbittert mit mir herumzutragen. Ich darf ihm alles sagen und werde da ganz freimütig. Ich komme in das Ganz heraussagen. Die Schrift nennt das Paresia oder Freimut und Freudigkeit. So wird man ein glücklicher Mensch, indem man alles sagt, was man hat an Bitterkeit. Indem man sagt, oh Vater, du weißt, was ich für ein neidischer und für ein verbitterter und hochmütiger und verlogener Mensch bin. Und für einen Lügner und für einen Schauspieler, was ich für ein widerwärtiger Bursche bin. Ich habe ja einen Ekel vor mir selbst. Oh Gott, was soll das mir werden? Ach, sprecht ihr auch so mit Gott, wenn ihr allein seid? Ich hoffe es, dass ihr keine frommes Geschwätz macht und keine süßen Gebete, sondern einmal ganz radikal alles sagt, dass ihr euch vor ihm blamiert, so gut ihr könnt, dass er euch demaskiert und die Maske da runterreißt und sagt, oh Gott, so sieht sie mir aus. Oh, entleere mich davon und fülle mich mit dir selbst, dass ich wieder mit dir reden kann. Sprich du zu mir. Oh Gott, sag mir ein liebes Wort. Sprich du zu mir. Und dann spricht er zu uns. Und dann lest ihr eure Bibel. Und dann lasst ihr euch durch andere Menschen ein Wort der Liebe sagen. Meine Freunde, das ist Friede im neutestamentlichen Sinne. Und was ist unser Friede? Unser Friede ist eine Person. Er, Jesus, ist unser Friede. Was ist das für eine feine und wunderbare Sache? dass man wieder redet mit ihm und er redet mit uns. Wer aber behauptet, er hat Frieden mit Gott und redet mit ihm und ist mit Menschen unversöhnt, der betrügt sich selbst. Der betrügt sich selbst. Ein Hauptgrund, dass Menschen nicht zur vollen Gewissheit, zur vollen Freude, zur vollen Freimütigkeit, zum heiligen Frohlocken und Jubel und Jauchzen kommen, das Erleben so arm und so dumpf und so gehemmt und so kraftlos und so gequält ist, besteht darin, dass sie mit irgendjemand im Streit, in der Unversöhnlichkeit leben und nicht bereit sind, auch wenn sie tausendmal im Rechte sind und der andere tausendmal im Unrecht ist, die Hand der Versöhnung dem anderen entgegenzustrecken. Wer das nicht macht, wer sich nicht mit seinem Bruder versöhnt, der soll ja nicht glauben, dass er die Versöhnung Gottes sich aneignen kann. Der kann sich das einreden. Christus ist für mich gestorben, meine Sünden sind getragen. Das kann er sich einreden, einsuggerieren. Aber er hat's nicht. Da muss man auch sagen, der Friede wohnt in diesem Kleide. Doch in deinem Antlitz wohnt der Friede nicht. So wie jener, wie bei Tell, bei Parizida. Was glaube ich, nicht bei Walter. Ja. Meine lieben Freunde, noch einmal. Wer nicht mit Menschen sich zu versöhnen bereit ist von ganzem Herzen, der kann auch nicht die Versöhnung Gottes durch Christus als eine Kraft, als ein Glück, als eine Freudenquelle im Herzen bahnen. Das ist ganz unmöglich. Willst du Gott ein Opfer bringen? Geh hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und dann komm und bring das Opfer. Und dann komm. Dann wird dein Opfer angenehm sein. Da wird dein Opfer dir Ewigkeitsfrucht schaffen. Wenn du dich aber nicht versöhnen willst mit dem anderen, dann höre auf mit deinem frommen Theater. Das ist das Erste. Zuerst gehe hin und versöhne dich. Die Unversöhnlichkeit ist neben der Zauberei und den Sexualsünden das Schrecklichste, was es gibt. Die Unversöhnlichkeit. Und damit ist meistens verbunden der Neid und der Geiz und der Hochmut und so weiter mit der Unversöhnlichkeit. Das ist eine böse Sache. Meine lieben Freunde, schleppt keine Unversöhnlichkeit mit euch herum. Ihr zerreißt, ihr vergiftet euer eigenes Herz. Gottes Wort sagt, der Neid ist wie Eiter in den Gebeinen. Wenn du irgendwo einen vereiterten Knochen hast, und ob das gerade eine Zahnwurzel sein, eine vereiterte Zahnwurzel, und die wird nicht erkannt und behandelt, da kann der ganze Blutkreislauf vergiftet werden von einem Eiterherd im Körper. Da können die Gelenke steif werden, da können alle möglichen schlimmen Folgen daraus kommen, wenn ein Eiterherd in deinem Körper ist. Und der Neid und die Unpersönlichkeiten sind solche Eiterherden im Körper. Deshalb sind so viele Menschen, die sich für fromme halten, die haben gar nichts Gelöstes, Frohes. Die können gar nicht lieben und segnen. Die sind so introvertiert, das heißt so in sich verschlossen und haben keinen Kontakt, haben keine Möglichkeit zu lieben, sich zu freuen und zu segnen und wie ein Kind zu sein, das ich an allem freuen kann. Wenn er nicht werdet wie die Kinder, wird er nicht eingehen ins Reich Gottes. Und wer nicht immer wieder von neuem in Staunen kommt über die Größe seines Heilandes, der weiß noch nicht, was Glauben heißt. Noch einmal, für Friede gibt es zwei Worte. Unverletzlichkeit nach dem Alten Testament und wieder miteinander reden, in Beziehung treten und sich durch Freundlichkeit und Güte, durch Worte und Hilfe und Taten in der Beziehung stehen zu dem anderen, mit dem man einmal verfeindet war. Und so sind wir alle von Natur aus zunächst Feinde Gottes. Aber durch den Glauben werden wir dann Freunde Gottes. Redet Gott mit uns und reden wir mit ihm und haben jeden Tag und jede Nacht Audienzmöglichkeiten. Ihr wisst doch, was das ist, eine Audienz. Wenn ein einfacher Mensch vor einer Majestät treten darf, das ist eine Audienz. Das ist gar nicht so einfach. Geht immer hin zum Adenauer oder zum Khrushchev oder zum Kennedy. Ihr werdet gar nicht vorgelassen. Ja, wird nicht vorgelassen. Da muss schon ein Grund vorliegen. Die hohen Herren lassen nicht solche gewöhnlichen Leute vor. Als Mussolini im Jahr 1900 noch Erbarbeiter war und mein Vater die Leitung hatte der Brücke, der Straßenbrücke über den Rhein bei Worms, die damals gebaut wurde, 1900, sind jetzt 61 Jahre her. Und da hat er 20 Erdarbeiter von Grün und Bilfinger in Mannheim angefordert. Und da hat er dann 20 bekommen mit der Liste. Und unter den 20 war auch der Benito Mussolini.
Der Bosolini, der war dabei und hat da geholfen, gearbeitet, zu arbeiten. Und ich habe zugeguckt. Ich war 5 Jahre alt damals. Ich bin wieder auf den Grund des Rheines in der Taucherglocke hinuntergegangen und habe dann gesehen, wie die italienischen Erdarbeiter da Fundamente legten. Ja, ja, ja. Aber als dann später der Bosolini, der große Mann war, und mein Vater, meine Mutter, mit einer Kraft, der heute Vater mal in Rom waren, da wollte man mein Vater seinen früheren Untergebenen besuchen. Da wurde er nicht vorgelassen. Das wäre kein Grund, dass den man bei ihm geschafft hat. Keine Audienz bekommen. So macht's Gott nicht, wie es der Mussolini mit meinem Vater gemacht hat. Bei Gott haben wir jederzeit Audienz, Zutritt zu der höchsten Majestät und können die kühnsten Wünsche vortragen. Und wenn 2 oder 3 eins werden, was sie bitten, das soll ihnen werden. Wenn wir das glauben könnten, wenn wir das nur wirklich nehmen, meine lieben Freunde, das wäre eine wunderbare Sache. Das ist also Friede, dass man wieder eins ist, dass man reden kann, dass man Audienz hat, dass man Zutritt hat, dass jede Spannung, jede Feindschaft beseitigt ist. Das ist Friede. Und unser Friede ist nicht nur eine Stimmung, je nachdem, ob wir Kopfschmerzen haben oder Hunger haben oder müde sind, schwankt auf und ab. Unser Friede ist eine Person. Christus selbst ist unser Friede. Wer den Sohn hat, hat Frieden. Und wenn er Schmerzen und Leiden trüge, und wer den Sohn Gottes nicht hat, er hat keinen Frieden, und wenn es ihm noch so wohl wäre. Also halten wir das fest, das ist das 9., was ich sagen will. Und damit komme ich zum 10. und letzten. Christus ist unsere Herrlichkeit. Und wir sind seine Herrlichkeit. Das ist eine kühne Behauptung. Und ich würde nicht wagen, so etwas zu sagen, wenn ich die Schrift jetzt klar und deutlich bezeugte. Schenkt mir jetzt noch 10 Minuten eure Aufmerksamkeit. Und ich will versuchen, euch noch diesen letzten Punkt so lebendig vor Augen zu stellen, dass euer Blick geweitet wird und von der Trauer und den Tränen und dem Jammer und dem Dreck dieser Welt losgelöst wird und ihr seht im Geist die Vollendung, einen neuen Himmel und eine neue Erde, dass euch das geschenkt werde als Abschluss dieser Stunde. Das Wort Herrlichkeit heißt eigentlich eine Ausstrahlung innewohnenden Glanzes, innewohnender Freuden und Wonnen und Seligkeiten. Die Katholiken übersetzen das griechische Wort Doxa meistens mit Glorie. Glorie. Es wird auch oft übersetzt mit Ehre. Aber das Wort ist so schön, dass man es eigentlich schwer übersetzen kann. Die Schrift redet von Herrlichkeit sehr viel. Es gibt Leute, die hassen dieses Wort. Besonders als fromme Finsterlinge. Die können das Wort Herrlichkeit nicht hören. Die wollen können das Wort Herrlichkeit nicht hören. Ja. Ich bin schon oft angegriffen worden, weil ich so viel von Herrlichkeit rede. Ja, ich kann ja nicht. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja. Wer Sterbenswege geht, der lernt, was Herrlichkeit ist. Und wer keine Sterbenswege geht, lernt auch nicht verstehen, was Herrlichkeit ist. Denn die beiden Dinge gehören zusammen. Nur die, die bereit sind, Ja zu sagen zu allen Demütigungs- und Leidenswegen, die Gott sie führt, nur denen strahlt auf in wunderbarem Glanz die Herrlichkeit Gottes, die Ausstrahlung, die Glorie, die Doxa des lebendigen Gottes. Und nun steht, der Herr ist unsere Herrlichkeit. Der Herr, unsere Herrlichkeit. Oder der Herr der Herrlichkeit, kann man es auch übersetzen. Davon lesen wir in vielen wunderbaren Zusammenhängen. Nun sagt der Herr Jesus zum Beispiel, er wünscht, dass seine Jünger seine Herrlichkeit schauen. Vater, lass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Das ist ein geheimnisvolles Wort. Oder es steht geschrieben, dass wir die Brüder Christi seine Herrlichkeit sind. Das will ich euch aber vorlesen, denn das können viele nicht glauben. Ich lese aus 2. Korinther 8, den 23. Vers, wo geschrieben steht, hört zu,
und freut euch, und wer es zu fassen vermag, der fasse es. Da heißt es, unsere Brüder sind Christi Herrlichkeit. So haben nicht nur wir eine Herrlichkeit, welche ist Christus. Denn wer den Sohn hat, der hat auch seine ganze Herrlichkeit. Wenn Gott uns seinen Sohn gibt, dann gibt er uns mit ihm auch alles. Wer seines eingeborenen Sohnes verschont hat, sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Und dazu gehört auch die Herrlichkeit des Christus. Aber der Christus hat auch eine Herrlichkeit. Der Christus hat eine Herrlichkeit, deren er sich rühmt, ein Herrlichkeitsgewand, einen Herrlichkeitskörper. Und dieser Körper, dieses Gewand, diese Glieder oder diese Brüder oder dieser Leib, das sind wir. Wir sind sein Körper, er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und wir werden auch genannt seine Herrlichkeit. Das Wort Herrlichkeit kommt so oft vor. Und ich habe mich einmal ein paar Wochen, nein, nicht stimmt nicht, ein paar Monate mit der Herrlichkeit beschäftigt und habe gestaunt, was darüber die Schrift sagt. In diesen Wochen und Monaten war ich innerlich von einem Glanz erfüllt. Da habe ich ein Schriftstück geschrieben vom Wesen der Herrlichkeit, nachdem ich da ein paar Wochen drüber in der Bibel gegraben geschürft habe. In dieser Welt voll Dreck und Kummer und Sorgen und Enttäuschung und Bitterkeit, voll Jammer und Schmutz, in dieser armseligen Welt gibt es eine wesenhafte Herrlichkeit, die das Herz vollends beglückt. Ich habe schon als junger Bursche mit 14, 15, 16, 17 Jahren gesagt, ja, gibt es denn in der Welt nichts, was uns einmal wirklich glücklich macht? Mal sich satt essen oder trinken und schöne Sachen, die machen einem ja doch nicht glücklich. Vergeht ja doch alles. Gibt es denn gar nichts, was den Liebeshunger, was das Freudenverlangen, was die Sehnsucht, die Inbrunst unseres Geistes zutiefst beglückt? Ja, gibt es denn das nicht? Doch, das gibt's. Das gibt's. Und das ist die Doxa, die Herrlichkeit Gottes, die er in uns hineinsenkt. Und wenn das geschieht, dann sind wir seine Herrlichkeit. Dann stehen wir unter diesem wunderbaren Gesetz der Beziehung und der Rückbeziehung. Er ist unsere Herrlichkeit. Und wir sind seine Herrlichkeit. Ich will euch das klar machen an einem Bild, das jedes Kind versteht. Wenn zwei Verlobte da beisammen sind, die sich fürchterlich lieb haben, dann sagt er zu ihr, du bist mein Schatz. Und sie sagt zu ihm, ja, und du bist mein Schatz. Ja, wer ist denn jetzt der Schatz? Ist das Mädchen der Schatz des Mannes oder ist das Mann der Schatz des Mädchens? Wie ist denn die Sache jetzt? Ihr Brautpaar, ihr Verliebten oder ihr Verheirateten, ihr alten Großväter. Wie ist denn die Sache? Nicht wahr? Die stehen in Rückbeziehung. Das, was das Mädchen für den Mann ist, seine Freude und sein Stolz und seine Seligkeit, das ist der Mann für das Mädchen. Und genauso ist es mit dem Haupt und den Gliedern, mit dem Christus und dem Israel und mit Gott und dem Weltall. Und das ist das Letzte und Tiefste und Beglückendste, was es gibt auf dieser Erde. Gott hat nichts geschaffen, dass er nicht einmal dahin führen wird, dass er in heiliger Freude sich seiner rühmen wird. Er liebt die Welt. Und sie ist sein Schatz. Und er sagt zum Beispiel von dem gefallenen Israel mit seinen vielen Sünden. Und Israel war das sündigste Volk der Erde. Israel hat doppelt so viel gesündigt als Sodom und Gomorra. Und das waren die sündigsten Völker. Israel hat doppelt so viel gesündigt. Und trotzdem sagt er zu diesem Israel, du bist mein Augapfel. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Denkt einmal, so liebt der Herr das gefallene Israel. So liebt er es. Und deshalb ist auch jedes Volk, das sich an diesem Israel vergreift, unter dem Fluch. Wir können diese ganze Eichmanns-Geschichte und die hitlerschen Judenverfolgungen und so weiter nur begreifen, wenn uns klar wird, wer Israel, das Schatzvolk Gottes, so wird es genannt, das Schatzvolk Gottes, du bist mein Schatzvolk, wer Israel antastet, der tastet seinen Augapfel an und über den spricht er einen Fluch aus. Das müssen wir verstehen. Das ist einer der Hauptschlüssel der Weltgeschichte. Meine Freunde, noch einmal, was der Herr für uns ist, er ist unsere Herrlichkeit, er ist unsere Freude, er ist unser Alles. Und so sind wir seine Herrlichkeit und seine Freude und sein Alles. Ich will dazu vielleicht nur ein einziges Wort vorlesen, und das sogar nur aus dem Alten Testament, damit ihr anfangt zu verstehen, unser Leben ist nicht ein wertloser, stinkender Misthaufen, wie wir meinen, von Natur aus. Das ist nicht, das ist nur eine Seite, das ist nur die Außenseite. In Wirklichkeit ist unser Leben etwas, woran Gott seine große Freude hat, worauf Gott stolz ist. Wenn du wüsstest, wie wertvoll du bist, du Ärmster in unserer Mitte, wer ist denn der ärmste und armseligste Tropfen in unserer Mitte, wer ist denn das? Sollst du mal melden. Wenn sich keiner meldet, melde ich mich. Jawohl, das ist mein heiliger Ernst. Meine Freunde, wir sind ein Gegenstand der Freude, der Wonne, der Sehnsucht, des Stolzes, des Ruhmes Gottes. Wir sind seine Herrlichkeit. Aber ich will das aus einem Wort, ich könnte da so viele neutestamentliche Paulusworte vorlesen. Köstlich. Aber ich will nur ein alttestamentliches Wort einmal nehmen. Das lautet so. Du hast zu den Heiligen gesagt, betet David zu Gott, die auf Erden sind, nicht im Himmel sind, die heiligen Engel, Gabriel, Michael und all diese Vögel. Nein, nein, zu den Heiligen, die auf der Erde sind, das sind die, die sich Gott zu eigen gegeben haben. Das sind die unter uns, die mit Bewusstsein ganz dem Herrn gehören. Und darum habe ich gesagt, meine lieben Freunde, denn wir sind ein paar noch, die sind noch nicht errettet. Und habe gesagt, meine Brüder und Schwestern, das sind die, die den Glaubensweg begonnen haben. Und dann habe ich gesagt, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten, das sind die, die das Letzte und Tiefste fassen und sich gänzlich ihm hingeben. Das sind die. Die habe ich gemeint. Ja. Und nun sagt, betet David, du hast zu den Heiligen gesagt, die auf der Erde sind, und zu den Herrlichen. Diese Heiligen sind also in den Augen Gottes die Herrlichen. Wir sind in den Augen der Menschen die Armseligsten. So wie Jesus auf Erden auch der Armseligste war, von dem man gesagt hat, hinweg, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wer ist denn dieser Zimmermanns Sohn? Und so weiter. Wie kann der reden, wo er doch nicht studieren oder gelernt hat? So hat man den Herrn Jesus eingeschätzt. Und so schätzt man auch uns ein, und das ist ganz in der Ordnung. Aber in den Augen Gottes sind die Heiligen die Herrlichen. Du hast gesagt, zu den Heiligen, die auf der Erde sind, zu den Herrlichen, an ihnen ist alle meine Lust. Oder an ihnen ist all mein Wohlgefallen. Oder an ihnen habe ich mein Entzücken. Oder an ihnen hängt mein Herz. Das bedeuten diese Worte in der Bibel. Und wir können das ist so groß, das können wir gar nicht verstehen. Ich mache das oft so, ich versuche dann das nach dem Urtext herauszubuchstabieren. Oh, aber das sind so viele Deutungen möglich. Und dann gucke ich verschiedene Übersetzungen. Jetzt will ich euch mal die französische Sorgon-Übersetzung vorlesen. Sie sind der Gegenstand meiner gesamten Zuneigung. Die Heiligen auf Erden, die Herrlichen, die Gläubigen, sind der Gegenstand der Zuneigung Gottes. Soll mir kein Mensch sagen, mich hat niemand lieb. Soll mir keiner sagen. Dem sage ich, wenn er gläubig ist, du bist der Gegenstand der gesamten Zuneigung Gottes. Alles, was Gott an Zuneigung hat, seine ganze Liebesenergie, seine ganze Güte, die ist auf dich gerichtet. Bruder und Schwester, glaub's, nimm's mit. Du wirst dadurch unaussprechlich reich. Du bist der Gegenstand seiner gesamten Zuneigung. An ihnen hat er alles seine Lust oder all sein Wohlgefallen oder all sein Entzücken. Die Lust Gottes, das Wohlgefallen Gottes, das Entzücken Gottes wird nicht hervorgerufen durch die gewaltigen Welten dort oben und durch die Mächte, sondern hervorgerufen durch dich und mich, wenn wir ein bewusstes, völliges Eigentum Jesu sind. Denk einmal an, das steht dir bevor, das kannst du haben, das darfst du ergreifen, darin darfst du leben, das wird sich einmal auswirken und entfalten in den kommenden Ewigkeiten. Wenn du es jetzt nimmst, wenn du jetzt dich selbst
dein Herz und deine Angst und deine Not und deine Sünde dem Heiland gibst, dann bist du so wertgeachtet in seinen Augen. Wir sind seine Herrlichkeit. Und er ist unsere Herrlichkeit. Er ist unsere Herrlichkeit. Meine Freunde, das ist das Letzte und Größte, was man sagen kann. Christus ist meine Herrlichkeit. Und ich die seine. Weil die Schöpfung wartet auf unsere Enthüllung, auf unsere Offenbarung. Das ist das Tiefste, was Gottes Wort uns enthüllt von unserer Stellung zu Gott. Wer die Schrift nicht kennt, der sagt, ach, das ist Schwärmerei, das geht viel zu weit, das ist Einbildung. Nein, das ist Gottes lebendiges, untrügliches Wort. So steht es geschrieben, so lesen wir es, so nehmen wir es, so danken und loben wir und bringen Opfer des Lobes. Und wenn wir gar nichts fühlen von seiner Macht, zu diesem Ziele bringt er uns durch jede Nacht, wie die Nacht auch halten mag, in deiner Ehe, in deinem Beruf, in deinem wirtschaftlichen Ergehen, in deiner Leibesschwachheit, in deinem Elend. So herrlich und leuchtend ist dein Ziel, Bruder und Schwester. Nimm es im Glauben und freue dich. Ich bin damit am Ende. Und sage noch einmal, wer und was ist Jesus? 10 Antworten. Ich zähle sie noch einmal auf. Erstens, er ist der Weg. Stehst du auf diesem Weg? Bist du auf diesem Weg? Oder genauer in diesem Weg? Bist du hineingetreten auf diesen lebendigen Weg, diesen neuen Weg? Bist du draufgetreten? Oh, jetzt ist noch Möglichkeit. Jetzt ist noch die Gelegenheit. Wer du auch seiest, wie fern du auch seiest, tritt auf diesen Weg. Sage ja, und das Heil ist dein. Jawohl, so ist es. Der Weg. Zweitens ist die Wahrheit, das Wesenhafte. Du brauchst nicht so sehr als ihn. Weil wer ihn hat, alles hat. Du brauchst Jesus. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Ich habe ein ganz wunderbares Erlebnis gehabt in den allerletzten Tagen. Da habe ich irgendeinem Mann, Menschen, ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Ja, ein Mann hält mich auf der Straße an. Sind Sie nicht der Herr Heller? Doch, da bin ich. Ja, ja, ich bin der, mein Name ist Christmann. Ich habe vor 55 Jahren habe ich auch hier in der Zwanstraße gewohnt. Da war ich noch ein Junge. Und Sie kennen mich wohl nicht mehr. Nein, ich kenne Sie nicht mehr. Er sagte, ich habe mich auch nur dunkel entsinnen können. Aber meine Tochter hat mir erzählt, die ist in Konstanz. Die ist dort Lehrerin in Konstanz. Und die war dann öfter bei mir und wir haben Gemeinschaft gehabt. Und sie hatte sie ist ein Gotteskind, ein leuchtendes Gotteskind. Und die hat mir erzählt, ja, sie stammt dazu auch aus Worms. Und da haben wir uns immer gefreut. Und die hat dann ihrem Vater erzählt. Und hat ihrem Vater gesagt, also Vater, du musst auch diesen Weg gehen. Komm auch zu Jesus. Aber der hat davon nichts wissen wollen. Und dann hat sie von mir erzählt. Und da sagt er, ah, den kenne ich, den kenne ich. Und dann ist er zu seinem Pfarrer gegangen. Und da sagt der Pfarrer, ja, sagt er, was ihre Tochter zu viel hat, an Frömmigkeit und so weiter, das haben sie zu wenig. Er hat nämlich nichts wissen wollen von Gottes Wort und so weiter. Aber ich sagte, erstens mal hat ihre Tochter nicht zu viel. Davon kann man nicht zu viel haben. Und dann lade ich sie ein. Kommen Sie einmal. Ja, ja. Da stehen Sie doch mal hier in einem christlichen Kreis. Und habe dann ihn bearbeitet. Ja, das will er nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, das sage ich Ihnen, Herr Christmann. Sie können sich mal nicht entschuldigen. Hier, Ihre Tochter hat es Ihnen gesagt. Und jetzt sage ich es Ihnen. Und ich gebe Ihnen noch ein Wort. Und das will ich jetzt Ihnen so sagen, dass ich es nie mehr vergessen. Suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft ja nicht. Alles andere hilft ja nicht. Glauben Sie mir das. Sagt er, ja, ich will ja auch mal kommen, ja. Also wo soll ich da hingehen? Hier gehen Sie in die Gemeinde und so weiter. Aber jetzt steht mir noch die Szene vor Augen. Ich habe nie in meinem Leben dieses Wort so mit Bewusstsein, so innerlich betend und flehend einem Menschen wie einen Nagel ins Herz zu schlagen versucht, wie diesen Mann auf der Brücke. Auf der Brücke habe ich da gestanden. Und er war dann zuletzt von diesem Wort so getroffen, dass er versprach, jawohl, ich will diesen Weg aussuchen. Und das sage ich euch, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Meine Freunde, es ist mir ein Schmerz, wenn heute Abend hier, wenn die Stunde zu Ende ist, nachdem wir das schöne Lied noch gehört haben, von dem neuen Himmel, von der neuen Erde, es wäre mir schmerzlich, wenn hier Leute hinausgingen, ohne den Entschluss gefasst zu haben, Herr Jesus, wenn du so groß bist und wenn wir durch dich so Wunderbares zu erwarten haben, dann will ich völlig dein eigen sein. Also, der Weg, die Wahrheit und das Leben das Leben, alles andere ist Tod und Todesgestank und Enttäuschung und Verderben. Das ist wieder weg, wie die Wahrheit und das Leben. Dann haben wir gesehen, Christus ist es gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das sind 7 Stücke. Und dann habe ich euch heute Abend noch zu sagen versucht, Christus ist unsere Hoffnung, Christus ist unsere Friede und Christus ist unsere Herrlichkeit. Und wir sind seine Herrlichkeit. Wir werden Teilhaber seiner Herrlichkeit sein. Wir werden so herrlich sein, wie er ist. So strahlend, so wunderbar, schon in unserem äußeren Aussehen. Und werden das können, was er kann. Und werden ihm gleich geartet sein. Und werden hineingehen zu den gewaltigen Ewigkeitsaufgaben. Denn wir sind Teilhaber seiner Verheißung und sind Teilhaber seiner Berufung oder seiner Berufe. Meine lieben Freunde, das ist unaussprechlich groß. Und das alles willst du ausschlagen. Und das alles bewegt nicht dein Herz, dass du dem Herrn Jesus ein ganzes Jawort gibst. Meine lieben Freunde, nehmt das mit. Ich habe versucht, euch 10 Antworten zu geben. Eine größer, gewaltiger und herrlicher als die andere. Gott schenke euch, dass ihr darauf ein ganzes Ja findet und euch ihm völlig zu eigen gebt. Amen. Und nun habe ich in Langensteinbach zurzeit ein Heim gebaut, ein Bibelheim. Und zwar nicht durch eine Organisation, sondern durch Brüder, denen Gott das Herz brennend gemacht hat. Als eigentlicher Drescher ist der Dr. Meyer Arzt und Fabrikant und Erfinder, hat 30 Patente und hat Beziehungen in der ganzen Welt, ein gesegneter, begnadeter Mann, der Sohn unserer Geschwister, die hier sitzen, von Professor Dr. Meyer und seiner lieben Frau, ihr Sohn, ja. Der ist der Mittelpunkt und der hat eine Anzahl Mitarbeiter, dazu gehören auch Bruder Muhl, auch ich, die eben mit dabei sind. Und dieses Heim soll etwas werden, was in dieser Art vielleicht noch nie gewesen ist, wo Kinder Gottes aller Denominationen, aller Benennungen, aller Kirchen, ganz abgesehen, wozu sie gehören, eine Heimstatt finden, wo junge Männer innerlich in die Bibel hineingeführt werden, wo Mädchen ausgebildet werden können zu Schwestern, aber auch gleichzeitig durch Unterricht, dass sie auch in die in die Arzneikunde und in das Arztwesen, ins Medizinische hineingeführt werden und biblisch ausgerüstet werden, dass sie fähig werden, andere zu Jesus zu führen. Also so als eine Art, ich will nicht sagen Predigerin, aber als eine Art Missionarin, dass sie alles zugleich sind, durch Unterricht da hineingeführt. Und dann soll angefügt werden ein Altersheim und so wie Gott es fügt, das sind ja ein paar Bauabschnitte, den Plan hat Bruder Muhl gemacht, wunderschön, und das ist jetzt im Wachsen und Entstehen. Bis jetzt hat es viel Schwierigkeiten, aber auch wunderbare Hilfen und Erhörungen bekommen. Ganz unsagbar schön. Ganz wunderbar schön. Und der Herr hat immer wieder dargereicht, was notwendig ist. Ihr sollt jetzt nicht aufgefordert werden, also da müsst ihr Geld hinschicken. So nicht. Das nicht. Sondern ihr sollt einmal Interesse haben an diesem wunderbaren Bau. Und der Bau soll heißen Langensteinbacher Höhe. Bibelschule und Mutterhaus. Und das soll gedient werden von solchen, deren Herz von Christus ergriffen ist. Es sind eine ganze Anzahl namhafter Mitarbeiter, dazu zum Beispiel auch Pfarrer Bruns und andere, also ich will keine Namen nennen, Ärzte alles gläubige Menschen, die wirklich in der Liebe stehen. Und wer daran Interesse hat, da Näheres zu hören, der bekommt kostenlos Druckschriften zugeschickt, die heißen Geschwisterbriefe von der Langensteinbacher Höhe. Das kostet nichts, da werdet ihr unterrichtet, was da geschieht, was da geschehen soll, wie der Bau wächst und wie einmal später, was da alles getan werden soll. Und wer so Interesse hat, der möge sich nachher, wo ist denn die Heidi, wo sitzt sie denn? Ach, da hinten, ja. Heidi, vielleicht bist du denn so lieb am Schluss und stellst dich da vorne an den Ausgang und gibst denen, die Interesse haben, so eine Karte. Ich bitte, dass diejenigen, die mit dem Gebet, das ich jetzt bete, von ganzem Herzen einverstanden sind, so wie das auch in den ersten Christengemeinden war, am Schluss, wenn ich Amen gesagt habe, auch ein lautes Amen sagen. Dann rechnet Gott das Gebet euch
zu, als ob ihr es gebetet hättet. Und soweit ihr euch noch entsinnen könnt auf mein Gebet, das ich jetzt spreche, wiederholt es dem Sinn gemäß heute Abend, ehe ihr zu Bett geht. Kniet nieder vor eurem Bett, vor eurem Couch, vor eurem Stuhl, vor eurem Tisch und wiederholt noch einmal, was ich jetzt gebetet habe mit euch. Ich bitte euch um Jesu Willen. Tut es. Ihr werdet es nie bereuen, wenn ihr es von ganzem Herzen tut. Wir beten. Herr Jesus, du Sohn Gottes und Heiland der Welt, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns aus dem Elend der Sünde, aus der Angst und Not unseres sinnlosen, gequälten Lebens zu erlösen und in eine unaussprechlich kostbare Herrlichkeit zu führen, dass du all unseren verborgenen Freudenhunger, unser Verlangen nach Liebe und Glück und Seligkeiten, dass die Welt doch nie stillen kann, dass sie in den Dreck und Kot tritt, dass du dieses Verlangen in ungeahnter Weise stillst und erfüllst bei dir, schon jetzt auf Erden und erst recht in der Vollendung der Herrlichkeit. Wir danken dir, dass du das tun willst und das tun kannst und tun wirst. Und darum kommen wir jetzt, komme ich jetzt bewusst zu dir. Wir geben dir Leib und Leben, Schuld und Sünde, Sehnsucht und Glücksverlangen. Wir geben dir uns selbst.